Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte vor ein paar Wochen zwei Predigten gegeben über das Thema, ob Gott uns bedingungslos liebt oder ob es irgendetwas gibt, was wir in der Beziehung tun müssen. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie es mit unserem Verhältnis anderen Menschen gegenüber aussieht. Haben wir die Verpflichtung, unsere Nächsten oder alle Menschen bedingungslos zu lieben? Ist das etwas, was uns die Bibel lehrt? Oder müssen wir da gewisse Konditionen erfüllen möglicherweise? Oder vielmehr die andere Seite, um eine solche, in Anführungszeichen, bedingungslose Liebe zu erhalten, die dann natürlich nicht mehr bedingungslos ist? Schauen Sie, in Matthäus Kapitel 19 und in Vers 19, da wird uns ja klar und deutlich gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Und dieses Zitat wird häufig wiederholt im Neuen Testament. Ich möchte Ihnen einige der Stellen jetzt nur anführen, ohne diese aufzuschlagen. Aber zum Beispiel in Matthäus Kapitel 22, Vers 39 wird das gesagt. In Römer Kapitel 13, Vers 9. In Galater Kapitel 5, Vers 14. In Jakobus Kapitel 2 und Vers 8. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich will jetzt auf diesen Satz eingehen, diesen Ausdruck wie dich selbst. Wie lieben wir uns? Bedingungslos oder vielleicht doch nicht ganz so bedingungslos? Zumindest als bekehrte Christen sollten wir es möglicherweise nicht tun. Ich will Ihnen erklären, was ich damit meine. Zunächst einmal ist es natürlich richtig, dass es höchst unnatürlich wäre, wenn wir uns nicht lieben würden, sondern wenn wir uns hassen würden. Wir lesen dies in Epheser, Kapitel 5 und in Vers 29. Epheser, Kapitel 5 und Vers 29. Da sagt Paulus schlicht und ergreifend, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Das ist die grundsätzliche, natürliche Beschreibung. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Menschen, die sich in der Tat so hassen, dass sie sogar Selbstmord begehen. Manchmal aus Verzweiflung, manchmal aber auch aufgrund von Hass. Aber diese Tatsache, dass der natürliche Mensch, sagen wir einmal, von Natur aus sein eigenes Fleisch nicht hasst, bedeutet keineswegs, dass er bedingungslose Liebe für sich haben sollte. Und das gilt ganz besonders für einen bekehrten Christen. Schauen wir uns einmal an, wie Paulus die Dinge beschreibt. In Römer, Kapitel 7, angefangen in Vers 15. Römer, Kapitel 7 und Vers 15. Da sagt Paulus, ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich mit dem Gesetz überein, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann schreibt er weiter. In Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und natürlich, diese Erlösung kommt durch Jesus Christus. Aber er beschreibt hier einen Zustand, der besteht, wenn man sündigt. Er sagt, jetzt habe ich gesündigt. Und er schrieb das viele Jahre nach seiner Bekehrung. Jetzt habe ich gesündigt. Jetzt habe ich wieder etwas getan, was ich hasse. Ich hasse das, dass ich so gehandelt habe. Nun, wir hatten bereits in einer der letzten Predigten gesehen, dass Christus gesagt hat, wenn wir nicht uns selbst und andere hassen, dann können wir nicht sein Jünger sein. In Lukas Kapitel 14 hatten wir dies besprochen. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Da Da wird er wie folgt zitiert: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir hatten in der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 10 und Vers 37 gesehen, dass dies so zu verstehen ist: Man liebt Christus weniger als Vater, Mutter, Frau, Kinder und so weiter und so fort. Christus sagt, nein, ich komme an erster Stelle in eurem Leben. Ihr müsst mich mehr lieben als alles andere, inklusive euer eigenes Leben. Das war die gängige und auch richtige Erklärung dieser beiden Stellen. Aber einige haben auch die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass Christus hier noch etwas anderes gesagt hat. Nämlich, wer nicht das Böse in euch und in anderen hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Es geht nicht um die Menschen selbst, aber um das böse Verhalten der anderen Menschen. Schauen Sie, Christus wurde ärgerlich. Er wurde zornig über die Sünden der Menschen. Jemand schrieb uns letztlich, oh, wir sagen, Gott kann Zorn haben, das ist ja schrecklich, furchtbar und nehmt mich weg von eurer Liste und so weiter und so fort. Menschen, die begreifen nicht, was die Bibel lehrt. In Markus Kapitel 3, Markus Kapitel 3, und in Vers 5, da lesen wir, er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und dann begann er einen Menschen zu heilen. Aber die selbstgerechten Pharisäer und auch andere, die wollten das nicht zugeben. Und Christus wurde zornig über die Härte ihres verstockten Herzens. Nun, das bedeutet, dass es so etwas wie gerechten Zorn gibt. Es ist vielfach natürlich so, dass wir nicht unbedingt diesen gerechten Zorn reflektieren, zum Ausdruck bringen, wenn wir zornig werden. Und so haben wir natürlich Warnungen in der Bibel, die uns dies deutlich machen, wie zum Beispiel in Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und die Verse 19 und 20. Da sagt uns Jakobus, ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und so gibt es viele Stellen, auch im Alten Testament, die uns dies deutlich sagen, wie zum Beispiel Sprüche, Kapitel 16. Und schauen wir uns Vers 32 an. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 32. Es heißt hier, und ich lese hauptsächlich heute aus der revidierten Lutherbibel 2017, weise aber dann auch auf andere Übersetzungen hin, die es in gewisser Weise dann deutlicher machen. Hier heißt es in der Lutherbibel 2017, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Aber es kann auch übersetzt werden, jemand, der langsam ist zum Zorn, der ist besser als ein Starker. Und dann noch eine weitere Stelle im Predigerbrief. Prediger Kapitel 7 und Vers 9. Prediger 7 und Vers 9. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, oder sei nicht schnell, zornig zu werden, wie es einige bringen, denn Ärger oder Zorn ruht im Herzen des Toren. Also wir sehen hier die Warnung, nicht zu schnell zornig zu werden. Und wenn man zornig wird, sicherzustellen, dass es der Zorn Gottes ist. Denn es gibt so etwas wie gerechten Zorn. In Matthäus Kapitel 5, in Vers 22, da werden wir darauf hingewiesen, dass es sehr gefährlich ist, mit unserem Bruder, unserer Schwester zornig zu sein, wenn kein Grund besteht. Matthäus 5, Vers 22, ich sage euch aber, es heißt es hier, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Es sollte richtig übersetzt sein, wie es zum Beispiel auch die Lutherbibel 2009 bringt, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt. Ohne Grund wurde hier ausgelassen, muss aber drinstehen. Das bedeutet, es kann Gründe geben, mit seinem Bruder, seiner Schwester zornig zu sein, aber wir müssen sicherstellen, dass dies dann gerechter Zorn ist. So lesen wir ja auch in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorne untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Das kann nämlich geschehen, wenn man weiterhin zornig bleibt. Dann kann man sich sehr leicht in die Fänge des Teufels begeben, der dann natürlich versucht, uns auf die falsche Bahn zu bringen. Aber diese Stelle zeigt auch wiederum, dass es gerechten Zorn gibt. Wir müssen aufpassen allerdings, dass dieser so auch gerechte Zorn uns nicht dazu verleitet, zu sündigen. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass es gerechten Zorn gegenüber unserem Nächsten gibt, bedeutet, dass es keine bedingungslose Liebe in diesem Zusammenhang gibt. Das würde sich ja total widersprechen. In Lukas Kapitel 14, da gibt uns Christus ein sehr interessantes Gleichnis. Lukas Kapitel 14, angefangen in Vers 16. Lukas Kapitel 14 und Vers 16. Er sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Und da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft, ich muss hinausgehen, ihn besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft, geh jetzt hin, sie zu besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Und noch einer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich jetzt nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, gehe schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und dann sammle andere, dass die zum Abendmahl kommen. Und dann sagte er in Vers 24, denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Der Punkt ist, er wurde zornig über das Verhalten der Menschen, die sich nicht dem gebeugt haben. Und natürlich ist das hier eine symbolische Beschreibung für Gott, der hier die Menschen eingeladen hat und die wollten nicht kommen. Es gibt eine weitere interessante Stelle in Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12 und angefangen Vers 1. Er fing an, zu ihnen in einem Gleichnis zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter, baute einen Turm, verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinberges nehme. Und dann nahmen sie ihn, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Und da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Und den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Auch hier wiederum eine Beschreibung für Gott den Vater und natürlich Jesus Christus, den Sohn, der getötet wurde. Aber alles dies zeigt natürlich, dass es gerechten Zorn geben kann. Das bedeutet nicht für uns, dass wir jetzt rausgehen und andere umbringen. Aber wir können gerechten Zorn haben, wenn er gerecht ist. Wir sollten allerdings aufpassen, dass wir die Balance nicht verlieren. Aber schauen Sie, David sagte etwas sehr Interessantes. David, ein Mann nach Gottes Herzen, der auch die Gedankengänge von Gott reflektierte in vielen Fällen. Das heißt nicht, dass er nicht gesündigt hätte, er hat es schon, hat dann bereut. Aber in Psalm 139, da sagt er angefangen in Vers 19. Psalm 139, Psalm 139 und Vers 19. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen? Denn voller Tücke reden sie von dir, und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Nun, das ist jetzt nicht die absolut beste Übersetzung. Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Andere Übersetzungen haben hier, wie zum Beispiel die King James Bibel, ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Vollkommen, perfekt, mit anderen Worten, ein durchaus etablierter Hass. Kein Hass, der über das Ziel hinausschießt, aber doch ein Hass, der in Gottes Augen perfekt und vollkommen ist. Aber es geht nicht darum, dass jetzt David die Sünder als solche hasste. Er hasste ihr Verhalten. Er hasste mit vollkommenem Hass, was sie taten. Das hatten wir ja auch in einer der letzten Predigten näher besprochen. Hier noch ein paar Stellen dazu, die zeigen, dass der Hass von David sich auf das falsche Verhalten bezog. Wie zum Beispiel in Psalm 26. Psalm 26. Und lesen wir die Verse 4 und 5. Ich sitze nicht bei falschen Menschen und habe nicht Gemeinschaft mit den Heuchlern. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Auf diese Einstellung werden wir noch zu sprechen kommen müssen. Ich habe nicht Gemeinschaft mit den Heuchlern. Ich hasse die Versammlung der Boshaften. Eine weitere Stelle in Psalm 101. In Vers 3. Psalm 101 und Vers 3. Es heißt hier, ich nehme mir keine böse Sache vor, ich hasse es, Unrecht zu tun, das soll nicht an mir haften. Gute Übersetzung, er hasst es, Unrecht zu tun, und wenn er Unrecht getan hat, dann hasst er sich dafür und hasst das Unrecht, das er getan hat. Aber die Lutherbibel 2009, die bringt jetzt etwas anderes. Die schreiben, ich hasse das Tun der Abtrünnigen. Und die King James Bibel schreibt, ich hasse das Tun derer, die abfallen. Es geht um das Tun und das falsche Verhalten. Das ist etwas, was David hasste. Das ist etwas, was wir hassen müssen, wenn wir es bei anderen sehen, wenn wir es bei uns selbst sehen. Dieses böse Tun, das muss von uns abgelehnt werden. Alles dies zeigt, dass es keine bedingungslose Liebe geben kann, wenn Sünde im Spiele ist. Denn andererseits würde es ja bedeuten, wir lieben den Sünder bedingungslos, das heißt, egal was er tut, wir lieben ihn bedingungslos. Das bedeutet, man würde dann seine Sünde tolerieren, akzeptieren, befürworten. Und das ist genau das, was natürlich die Bibel sagt, dass wir nie tun dürfen. Von daher kann es in diesem Sinne keine bedingungslose Liebe für andere geben, die in Sünde leben, die sündigen. Wenn Paulus sündigte, dann hatte er keine bedingungslose Liebe für sich selbst. Wenn David sah, dass Menschen in seiner Gegenwart sündigten, dann hatte er keine bedingungslose Liebe für diese Sünder. Schauen wir uns einmal an, was es andererseits bedeuten würde. Und ich gebe ja mal ein paar sehr, sehr krasse Beispiele hier. Die Mutter, die soll den Mörder ihres Kindes bedingungslos lieben. Dieser Mörder, der das Kind vielleicht gefoltert hat, der es vergewaltigt hat, der es dann umgebracht hat. Der Ehemann, der soll einen anderen, ein Tier, sagen wir einmal jetzt Tier im nicht buchstäblichen Sinne, der soll einen solchen Menschen lieben, der seine Frau vergewaltigt hat, entführt hat, umgebracht hat. Bedingungslos. Die Überlebenden der Millionen von Menschen, die durch die Nazischergen in Konzentrationslagern umgekommen sind, die sollen diese Nazischergen bedingungslos lieben? Oder die durch Stalin damals niedergemetzelt wurden? Schauen Sie, das ist eine unglaublich unmögliche Konstellation, wenn man von dieser Idee der bedingungslosen Liebe ausgeht. Das kann einfach nicht stimmen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, was erforderlich ist, damit es zu einer solchen Liebe überhaupt kommen kann. Denn es gibt Situationen, wo man in der Tat andere bedingungslos lieben muss, in gewissen Situationen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wäre zum Beispiel ein solches Beispiel. In Lukas 10 lesen wir ja davon, angefangen in Vers 25. Hier war ein Samariter, der war von den Juden total verachtet, eine Ausgeburt der Gesellschaft, wie es so schön heißt. Und der liebte bedingungslos, ohne Fragen zu stellen, den Juden, der unter die Räuber gefallen war, und zeigte seine Liebe auch durch seine Handlungen. Das heißt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und auch da kann man von bedingungsloser Liebe reden im Zusammenhang dessen, was Matthäus Kapitel 5 zum Ausdruck bringt. Matthäus Kapitel 5, angefangen Vers 43. Matthäus 5 und Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, das wurde damals von den Juden gesagt, das steht nirgendwo so im Alten Testament oder im Neuen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und dann sagt er in Vers 48, darum sollst du vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nun, eine gewichtige Satzstellung hier, ein gewichtiger Ausdruck ist hier ausgelassen worden. Die Lutherbibel 2009 hat es richtig. Es heißt nämlich nicht nur, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, sondern es muss auch heißen, und tut denen Gutes, die euch hassen. In der Parallelstelle in Lukas 6, Vers 27 bis 28 wird das sogar auch da niedergeschrieben. Tut denen Gutes, die euch hassen. Das ist in diesem Sinne bedingungslose Liebe. Denn wenn wir denen Gutes tun, dann sagen wir nicht im gleichen Augenblick, oh, ich tue denen aber nur dann Gutes, wenn sie ihr böses Verhalten mir gegenüber korrigieren. Nein, in dem Augenblick tun wir denen Gutes, weil sie Hilfe benötigen. Aber auch da kann unser Verhalten dazu führen, dass es zu einer Änderung unserer Feinde kommen kann, aufgrund unseres guten Verhaltens. In Sprüche, Kapitel 25, Sprüche 25, lesen wir angefangen Vers 21. Hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird es dir vergelten. Mit anderen Worten, er wird schamrot werden, er wird begreifen, das ist mein Feind, der mir hilft. Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen freundlicher ihm gegenüber verhalten. Paulus sagt etwas mehr noch hierzu. In Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, angefangen in Vers 17. Vergelte niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und dann wird natürlich hier dieses Zitat aus Sprüche 25 gegeben. Und dann heißt es in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aber dies bedeutet nicht, dass wir auch unsere Feinde in jedem Falle bedingungslos lieben müssen, egal was die tun und was die treiben. Wir müssen vergeben, wenn Reue vorliegt. Nun, wir haben immer eine Haltung zu haben und müssen die haben, dass wir willens sind, zu vergeben. nicht lange die Vergebung hinauszuschieben, wenn wir Reue sehen. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir gewisse Dinge übersehen, dass wir auch böses Verhalten übersehen, auch wenn keine Reue vorliegt. Aber das bedeutet keine Vergebung. Wir übersehen gewisse Dinge. In Sprüche Kapitel 17. Sprüche Kapitel 17, da lesen wir Vers 9. Sprüche 17 und Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Man kann es auch so übersetzen. Wer Verfehlung zudeckt, der sucht Liebe. Aber wer dann eine Sache aufrührt oder eine Sache wiederholt, der macht Freunde uneins. Der Punkt ist der, wir sollten versuchen, das Beste aus einer Situation zu machen. Zum Beispiel, wenn es keine so harmonische Beziehung gibt zwischen Eheleuten oder zwischen Eltern und Kindern oder Verwandten. Wir sind in einer solchen Situation aufgefordert, wie wir das eben auch schon im Buch, im Römerbrief gesehen haben, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen Frieden zu halten. Und Hebräer Kapitel 12 und Vers 14 sagt uns etwas weiteres hierzu. Hebräer 12 und Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir müssen ihm sogar nachjagen, diesem Frieden. Wir müssen also sehen, dass wir das tun, was wir tun können, um Frieden zu stiften, Frieden zu halten, Frieden zu bewahren. Soweit, wie es an uns liegt. Und so sehen wir in Sprüche Kapitel 19 und in Vers 11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Auch hier wiederum die gleiche Ermahnung. Und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Übersehen. Nicht vergeben, aber übersehen. Wir finden das Gleiche in Apostelgeschichte 17. Denn Vergebung ist von Bedingungen abhängig. Das ist wichtig zu begreifen. Apostelgeschichte 17 und Vers 30. Da sagt Paulus, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Oder, wie es die Hoffnung für alle bringt, dass sich alle zu ihm umkehren. Es wird hier von Reue gesprochen. Die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Das heißt nicht vergeben. Aber zunächst einmal übersehen, hat sie noch nicht gerichtet. Er hat sie noch nicht verdammt. Aber jetzt sagt er, es ist an der Zeit zu bereuen, umzukehren. Das Falsche zu lassen, das Richtige zu tun. Und übersehen bedeutet auch nicht bedingungslose Liebe. Es bedeutet nicht, man muss jetzt dadurch Verfehlungen übersehen, dass man jetzt weiterhin mit einer solchen Person zusammenarbeitet. Eine Person, die uns betrogen hat, die uns belogen hat, die vielleicht Geld von uns entwendet hat. Die zu einem Dieb geworden ist. Ach ja, man kann da ruhig und sollte ruhig da weiter an solchen Personen arbeiten. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist das falsch verstandene Prinzip der sogenannten bedingungslosen Liebe. Davon sagt die Bibel keineswegs etwas. In 2. Korinther, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 14 bis 17. Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Dieses Joch ist interessant, darauf werden wir gleich noch eingehen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial, diesem falschen Propheten damals? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Ihr sind aber der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab. Spricht der Herr und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Eine Trennung muss stattfinden. Und das ist auch der Grund, warum wir eine aus der Tierwelt erhaltene Mahnung in 5. Mose 22 finden. 5. Mose 22 und in Vers 10. Du sollst nicht ackern zugleich mit einem Rind und einem Esel, die nicht beide ins gleiche Joch sperren, weil die gehen unterschiedliche Wege. Das eine Tier macht größere Schritte, das andere Tier macht kleinere Schritte, das eine Tier zieht mehr an dem Joch als das andere. Dadurch kann es zu keiner guten Bearbeitung des Ackers kommen. Das gleiche Prinzip, die beiden harmonieren nicht miteinander in dieser Beziehung. Nun, wie ich sagte, es gibt Zeiten, wo wir Sünde übersehen, Verfehlungen übersehen sollten. Es gibt aber auch Zeiten, wo man die Sünde anderer nicht übersehen darf. Und auch dies zeigt, dass so etwas wie bedingungslose Liebe in solchen Situationen nicht geben kann. Als Christus und Stephanus für die Vergebung ihrer Feinde baten, dann war dies keine bedingungslose Bitte. Keine bedingungslose Bitte. Diese Bitte war nach wie vor von Bedingungen abhängig. Wir sollten verstehen, dass sie in diesem Augenblick nicht Gott den Vater baten, ihren Mördern in diesem Augenblick zu vergeben. Warum ist das so? Nun, weil es noch keine Reue gab. Reue ist wichtig. Reue ist eine Voraussetzung für Vergebung. Wo wir in Apostelgeschichte 7 und Vers 20 den Ausruf von Stephanus lesen, Apostelgeschichte 7 und Vers 20. Da heißt es hier wiederum in der Lutherbibel 2017, er fiel auf die Knie und schrie laut auf, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, oder wie die NIV es bringt, behalte diese Sünde nicht gegen sie. Und auch wo Christus sagt, in Lukas 23, Vers 34, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, das Verständnis ist nicht in dem Augenblick. Das Verständnis klar ist, und das wussten Stephanus und das wussten natürlich auch Christus, Gott wird vergeben, wenn Reue vorliegt. Und das wusste auch Petrus. Schauen wir uns einmal an, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 2 und Vers 38. Und er sagt das zu den Mördern von Jesus Christus. Er sagt es zu denen, die Christus umgebracht haben. Und auch Stephanus in diesem Sinne. Aber hier geht es natürlich zunächst einmal um Christus, weil Stephanus, der lebte noch zu dem Zeitpunkt. Das wird erst später kommen. Aber Apostelgeschichte 2, Vers 38, was sagt Petrus hier? Denn hier in Vers 37 heißt es, als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz, als er ihnen gesagt hat, ihr seid die Mörder von Jesus Christus. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Tun! Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, oder besser, wie die Hoffnung für alles bringt, kehrt um zu Gott. Die gute Nachricht ändert euch. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Die war noch nicht erfolgt. Die Reue, die Umkehr, die war notwendig. Und dann auch die Taufe, um die Vergebung zu erlangen. Und er wiederholt dasselbe noch einmal in Apostelgeschichte 3, und Vers 19, auch wiederum, tut nun Buße, besser, jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, wie es die Hoffnung für alle bringt, wendet euch Gott zu, dass eure Sünden getilgt werden. Sie waren noch nicht getilgt. Petrus sagte keineswegs, ja, die sind doch bereits schon getilgt, denn Christus hat ja um die Vergebung der Sünden gebeten und so sind die doch bereits getilgt. Und die Männer haben auch nicht gesagt, ja, wieso, wovon redest du? Christus hat doch für Vergebung gebeten, die habe ich doch bereits schon erlangt. Wieso soll ich überhaupt dann jetzt mich noch umkehren zu Gott? Nein, nein, nein. Die wussten ganz genau, die Umkehr zu Gott war notwendig, die Reue war notwendig, damit man Vergebung der Sünde erlangen würde. Und das wussten natürlich auch Christus und Stephanus in gleicher Weise. Was ich damit sagen will, Es gibt keine bedingungslose Vergebung. Und es gibt damit auch keine bedingungslose Liebe. Die ist von Bedingungen abhängig. Wir lesen Folgendes in 1. Korinther 5. Paulus sagte keineswegs hier, oh, ich habe bedingungslose Liebe jetzt für diesen Sünder, diese schrecklichen Taten hier tut. Und von daher, der kann ruhig tun und lassen, was er will. Nein, Paulus hat sehr wohl eingegriffen. 1. Korinther 5, angefangen in Vers 1. Da sagt er, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden es gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Einige sagen, es war die Schwiegermutter. Einige sagen, es war die richtige Frau. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Und dann sagt er hier in Vers 5, ihr sollt diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf das sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Er sollte ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, dass er damit vielleicht zur Gesinnung kommt, was er tut, damit er nicht, wenn Gott zurückkommt, wenn Christus zurückkommt, nicht im Reich Gottes sein würde. Er sagt dann weiter in Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsst ihr ja die Welt verlassen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit dem einen sollt ihr auch nicht essen, keine Gemeinschaft haben. Ein Ausschluss wird hier beschrieben. Denn was gehen mich die draußen an, als sollte ich die richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Das hat mit bedingungsloser Liebe absolut nichts zu tun. Es geht darum, man muss einschreiten, um dieses Verhalten zumindest nicht auf andere auswirken zu lassen. Nun, Paulus sagt aber auch, nachdem Reue erfolgt ist, soll man den Sünder zurückholen in die Gemeinschaft. In 2. Korinther Kapitel 2. 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Es ist genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, sodass ihr ihm nun desto mehr vergeben und ihn trösten sollt, auf dass er nicht in allzu große Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, dass ihr Liebe an ihm beweist oder eure Liebe ihm gegenüber dann bestätigt. Schauen Sie, das geschieht aber nach der Reue. Das ist offensichtlich hier beinhaltet, denn sonst gibt es ja gar keinen Sinn. Man hat ihn ausgeschlossen wegen Sünde. Offensichtlich hat er aufgehört zu sündigen, denn sonst würde er ja nicht zurückgeholt werden und zugelassen werden in die Gemeinschaft. Und so lesen wir auch, dass Eltern die Aufgabe haben, ihre Kinder zu erziehen, zu ermahnen, zu disziplinieren, zu züchtigen, aus Liebe. Wir lesen in Sprüche Kapitel 13 und Vers 24. Sprüche 13 und Vers 24. Das heißt hier, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Und Rute muss nicht unbedingt jetzt diesen Stock bedeuten, mit dem man dann auf den Sohn rumhämmert, bis der Stock zerbrochen ist. Darum muss es nicht gehen. Und geht es auch nicht und soll es auch nicht gehen. Aber es geht darum, wir müssen einen Sohn, der rebellisch ist, der nicht hört, eine Tochter, disziplinieren. Das zeigt, dass man sie liebt, dass man ihn liebt. Wir sagen nicht, ach, die können ja tun und lassen, was sie wollen, es ist ja egal, wir müssen ja bedingungslose Liebe für unsere Kinder haben. Nein, keineswegs. Wenn man so denkt, dann würde man einen Mangel an Liebe den Kindern gegenüber beweisen. Es geht hier nicht um bedingungslose Liebe, es geht hier um Liebe mit Konsequenzen, die erforderlich sind. Und deswegen wird uns auch gesagt, wir müssen den Nächsten in gewissen Situationen zurechtweisen, wenn wir in einer Situation stecken, wo wir Einflussnahme haben, wo wir Verantwortung haben. Es geht nicht darum, dass man jetzt rausgeht und jeden da jetzt zurechtweist, der irgendetwas Falsches tut, was man ihn tun sieht. Aber wenn wir eine Beziehung haben zu dem Nächsten, die eine solche Zurechtweisung erfordert, dann müssen wir sie tun. Wir sagen nicht, ach ja, wir haben bedingungslose Liebe dann für den Nächsten, der kann tun und lassen, was er will, und das ist mir total egal. Das zeigt, dass wir keine Liebe für einen solchen Menschen haben dann. Lukas Kapitel 17, die Verse 3 bis 4. Wenn dein Bruder sündigt, auch hier wiederum wurde etwas Wichtiges ausgelassen. Die Lutherbibel 2009 ergänzt es. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Schauen Sie, wann erfolgt die Vergebung? Wenn er umkehrt, wenn er bereut. Und wenn er 7-mal am Tage an dir, hier wird es jetzt gesagt, sündigen würde, und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Aber was wichtig ist hier, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, so weise ihn zurecht. Diese Zurechtweisung ist notwendig. Es geht nicht darum, dass man sagt, ich habe bedingungslose Liebe für den, der kann tun und lassen, was er will, ich brauche mich da gar nicht drum zu kümmern. Sprüche Kapitel 19 und Vers 25. Sprüche 19 und Vers 25. Schlägt man den Spötter, so wird der Unverständige vernünftig. Nicht unbedingt der Spötter, aber derjenige, der das sieht. Der ist unverständlich gewesen, der sieht, was geschieht. Er wird dann vernünftig. Weist man den Verständigen zurecht, so gewinnt er ihm an, also gewinnt er noch an Einsicht. Wiederum, die Zurechtweisung wird hier im Zusammenhang von Liebe dargestellt. Wir lesen auch in Sprüche 27 und Vers 5. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt oder die man sorgfältig verbirgt. Wenn man sagt, ja, ich habe doch bedingungslose Liebe für den, den brauche ich in keinster Weise zurechtzuweisen. Zum Beispiel das Verhältnis Eltern-Kinder. Wir lesen auch eine Stelle in Sprüche 28. Und Vers 23. Wer einen Menschen zurechtweist, der wird zuletzt Dank haben, mehr als der da freundlich tut. Oder wie die Lutherbibel 2009 es übersetzt, mehr als der, der heuchelt. Oder man kann auch übersetzen, mehr als der, der mit seiner Zunge schmeichelt. Das ist dann keine Liebe, die wir dem anderen gegenüber erweisen sollten. Es gibt noch weitere Beispiele hier in Sprüche Kapitel 9 und Vers 8. Sprüche 9 und Vers 8. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, und der wird dich lieben. Die Lutherbibel 2009 schreibt, ermahne nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Da muss man natürlich schon eine gewisse Abgrenzung ziehen. Man muss wissen, wo ist überhaupt eine solche Ermahnung, eine Zurechtweisung angebracht. Wenn jemand sich als Narr verhält, dem kann man noch so oft etwas sagen, der hört nicht zu, dann hat es keinen Wert. Dann hat es keinen Wert. Auch in Sprüche Kapitel 17 und Vers 10. Ein Scheltwort dringt tiefer bei dem Verständigen, als 100 Schläge bei dem Toren. Nun, hoffentlich sind wir Verständige. Und wenn wir zurechtgewiesen werden von anderen, auf richtige Weise, dann sollten wir das in Betracht ziehen. Und nicht ein Tor sein, dem man 100 Schläge verabreichen kann, der hört immer noch nicht zu. Aber die wahre Liebe manifestiert sich in Öffentlichkeit, in Offenheit. Nicht durch Schmeichelei. Wenn man jemanden zurechtweist, bedeutet das nicht, dass man den Menschen hasst. Im Gegenteil, es bedeutet, dass man ihn liebt. Aber es geht hier nicht um bedingungslose Liebe, verstehen Sie das? Dann würde man ja gar nichts tun. Dann würde man ja sagen, ja, der kann ja tun und lassen, was er will. Aber Paulus ermahnt den Evangelisten Timotheus. Timotheus, wie es richtig gesagt werden sollte. Man sagt so oft Timotheus in falscher Weise, dass man aufpassen muss, dass man nicht auch in die falschen Gleise gelangt. Nein, Timotheus natürlich. Und da lesen wir in 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 20. 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 20. Das sagt der Paulus dem Timotheus. Die da sündigen, die Weise zurecht. Vor allem, damit auch die anderen sich fürchten. Es geht auch um die anderen. Dass die nicht meinen, ja, wenn der das tut, dann kann ich das auch tun. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht. Drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Geduld oder auch Langmut. Warum? Warum ist das wichtig? Nun, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihren die Ohren jucken, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Wie wir noch sehen werden, wenn Timotheus seine Aufgabe nicht erfüllt hätte, wäre er mitschuldig geworden an dieser Entwicklung. Und so gibt Paulus gleiche Ermahnungen, Anweisungen an Titus. Und wir lesen in Titus Kapitel 1, die Verse 10 bis 14. Denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen, Schwätzer und Verblendete, besonders solche aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinnswillen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Krete sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, sagt Paulus hier, aus diesem Grunde weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Genau das Gleiche, was Paulus dem Timotheus gesagt hat. Und so lesen wir auch weiteres in Titus Kapitel 2, und Vers 15, wie Paulus dem Titus sagt, dies rede, ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst, und niemand soll dich dafür verachten, sagt er hier. Bedingungslose Liebe? Bedingungslos ist es keineswegs. Nein, man erwartet natürlich hier eine Reaktion, wenn man eine solche Zurechtweisung ausspricht. In 3. Mose 19. 3. Mose 19 und Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Wir dürfen niemand werden, der Teil hat an der Schuld und der Sünde anderer. Auch aufgrund eines falschen Glaubens, dass wir ja bedingungslose Liebe haben müssen für den anderen. Mit anderen Worten, der kann tun und lassen, was er will. Damit gibt man den Eindruck zumindest, dass man Sünde, die Sünde des anderen toleriert, dass man dann selbst Teil hat der Menge und an der Menge, mit der dieser Sünder verkehrt. Man zeigt ein freundliches, ein lächelndes Gesicht im Angesicht der Sünde. Davor werden wir gewarnt. In 1. Timotheus 5 und Vers 22. 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 22. Da sagt hier Paulus dem Timotheus, die Hände lege niemandem zu bald auf, habe nicht Teil an fremden Sünden. Halte dich selber rein. Was ist der Zusammenhang? Hier, es geht scheinbar um eine Ordinierung, es könnte eine Ordinierung sein, auch eine Taufe, wo ja auch Händeauflegung vorliegt. Wenn man das nicht sorgfältig genug zunächst einmal bespricht mit dem Täufling oder wenn man aus irgendwelchen falschen Gründen heraus jemanden ordinieren will, der aber nicht zur Ordinierung fähig ist oder der noch nicht fähig ist zur Taufe. Paulus sagt, da hast du eine Mitverantwortung. Letztendlich ist die Verantwortung bei einem Täufling natürlich bei dem Täufling. Aber zunächst einmal sollte ein Gespräch stattfinden. Wenn ich jemanden taufen soll und ich spreche mit einer Person und ich sehe diese Person, die ist nach wie vor in Sünde lebend und aus irgendwelchen Motiven und Motivationen heraus tue ich es trotzdem, dann sagt der Paulus hier, dann habe ich teilgenommen an fremden Sünden. Das darf nicht geschehen. Er mahnt Timotheus, dass das nicht der Fall sein darf. Wir lesen auch eine weitere interessante Ermahnung im Judasbrief. Judas, die Verse 20 bis 23. Judas 20 bis 23. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes. Bewahrt euch in der Liebe Gottes. Dafür hatten wir ja bereits schon einiges an Beispielen genannt in den vorangegangenen Predigten. Man kann die Liebe Gottes verlieren. Auch hier gibt es keine bedingungslose Liebe, wenn man sich gegen Gott auflehnt. Er fährt fort zu sagen und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Es heißt dann jetzt hier, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht, wenn ihr auch das Gewand hasst, das befleckt ist vom Fleisch. Nun, einige Übersetzungen haben es besser hier. In Vers 22, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Da schreibt die Schlachterbibel richtiger. Und erbarmt euch derer, wobei ihr unterscheiden sollt. Und dann, wo es heißt, wenn ihr auch das Gewand hasst, das befleckt ist vom Fleisch, da schreibt die Lutherbibel 2009, wenn ihr auch das Gewand hasst, das von menschlicher Sünde befleckt ist. Darum geht es. Mit anderen Worten, man soll nicht in irgendeiner Form teilhaben an den Sünden anderer. Man hasst sogar das Gewand, das mit der Sünde befleckt ist. Wie viel mehr dann die Sünde? Und so lesen wir in Epheser Kapitel 5, angefangen in Vers 3. Epheser Kapitel 5 und Vers 3. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um derer Dinge willen kommt der Zorn Gottes, den gibt's also doch, über die Kinder des Ungehorsams, Vers 7. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Die Lutherbibel 2009 schreibt, seid nicht ihre Teilhaber. Die gute Nachricht sagt, mit solchen Menschen sollt ihr nichts zu tun haben. Von bedingungsloser Liebe hier ist da gar keine Rede. Das würde überhaupt gar nicht passen. Das kann ja auch gar nicht passen. Und so lesen wir eine weitere Stelle in 2. Johannes, die Verse 10 und 11. Es geht mir darum, dass wir nicht teilhaben sollen an den Sünden anderer. Durch unser Verhalten, durch unsere falschen Ideen. Die Idee der bedingungslosen Liebe. 2. Johannes, die Verse 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, es geht hier in Vers 9 um die Lehre Christi, das heißt, wer in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott, wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Oder vielmehr, wer nicht in der Lehre bleibt, der hat Gott eben nicht. Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, diese wahre Lehre Gottes, das wahre Evangelium vom Reich Gottes, und es gibt nur ein Evangelium, wie Paulus sagt, obwohl viele da sind, die wollen das Evangelium Gottes verkehren, wollen eine andere Botschaft predigen, unter anderem die Botschaft des Gesetzes abgeschafft, man braucht das Gesetz nicht mehr zu halten und was alles so an Blödsinn darum kursiert. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den nehmt ihn nicht auf in euer Haus und grüßt ihn auch nicht. Mit anderen Worten, ach, ich bewundere sie für ihre Tätigkeit und ich wünsche ihnen viel Erfolg und viel Glück und viele Menschen, die sich ihrer annehmen, die auf das achten, was sie so von sich geben, schmeichelnde Rede, was immer. Er sagt in Vers 11, denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Nun, das heißt nicht, dass man nicht guten Tag sagen kann oder etwas in dieser Art. Es geht darum, dass man den Eindruck erweckt, man hat irgendwo Anteilnahme an dem, was da geschieht. Man befürwortet dies, man toleriert dies, man akzeptiert dies. Der hat Anteil an seinen bösen Werken. Man hat dann sich selbst diesen falschen Ideen verschrieben. Zumindest gibt man den Eindruck, es zu tun. Deswegen sollte man auch keine großartigen Diskussionen mit anderen führen, die mit einer falschen Lehre daherkommen. Das bringt nämlich auch nichts. Das bringt gar nichts. Was lesen wir über Gottes Zurechtweisung uns gegenüber? Hebräer Kapitel 12, die Verse 4 bis 6. Hebräer 12, die Verse 4 bis 6. Ihr habt noch nicht aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn. Verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Schauen Sie, das ist die natürliche Beschreibung von Paulus wiederum. Eltern haben eine Verantwortung, ihren Kind gegenüber sie zurechtzuweisen, ihnen zu zeigen, was falsch ist. Wenn auch damit Strafe verbunden ist, muss auch diese Strafe erfolgen. Hören Sie sich nicht diesen Quatsch der antiliberalen Erziehung an. Oder dieser antiautoritären Erziehung, was immer der Ausdruck ist. Vers 7. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Sie wollten schon das Beste. Dieser aber tut es zu unserem Besten. Im Vergleich, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. So sieht Gott dies. Keine bedingungslose Liebe in dem Sinne, auch ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr kommt trotzdem ins Reich Gottes. Keineswegs. Auch in Offenbarung 3, Vers 19 noch einmal diese Stelle, die ich schon mal in der Vergangenheit natürlich erwähnt habe in der Beziehung. Aber in Offenbarung 3, Vers 19, was sagt Christus? Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Und züchtige ich, so seid nun eifrig und tut Buße, oder wie die gute Nachricht bringt, macht ernst, kehrt um, bereut. Das sollte auch in unserem Verhältnis, sagen wir mal, als Eltern zu unseren Kindern der Fall sein. Hoffentlich kommt es dazu, dass die Kinder zuhören, dass sie bereuen, was sie falsch getan haben, dass sie eifrig werden, das Richtige zu tun. Aber es ist auch die Verantwortung der Eltern, insoweit einzuschreiten. Wenn es um unsere Einflussnahme geht, wenn wir Einflussnahme haben können, haben sollen, haben müssen, Verantwortung, ganz besonders für Eltern, ganz besonders auch für Prediger, dann sollten wir so handeln, wie wir es gerade gelesen haben, wie Gott uns gegenüber sich verhält. Nun, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht über die Stränge schlagen. In Galater Kapitel 6 wird uns dies mitgegeben. Wenn wir diese Verantwortung haben, anderen zu helfen, vielleicht auch durch Zurechtweisung, durch Ermahnung, durch Scheltworte, was immer der Fall sein mag. Auch hier heißt es, Galater 6, Vers 1, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Wichtig, nicht, dass man anfängt, da großartig rumzuschreien. Ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ah ja, ich bin ja so viel besser als der oder die. Wie kann so eine Person etwas tun? Würde ich ja nie machen. Ja, aufpassen, dass man nicht meint zu stehen und dann fällt man. Aber diese Verantwortung, die wir haben, die müssen wir ausüben. Denn wenn wir es nicht tun, dann kann es sehr wohl den Anschein erwecken, dass wir das falsche Verhalten tolerieren, sogar befürworten. Ja, wir müssen jedoch unbedingte, bedingungslose Liebe haben. Wir dürfen in keinster Weise irgendwie dagegen vorgehen oder irgendetwas sagen. Wir geben dann den falschen Eindruck, dass wir Teilhaber geworden sind an der Sünde der anderen. Und wir haben dann nicht die Liebe, die Gott von uns erwartet. Und so möchte ich zum Abschluss dann noch eine Stelle vorlesen aus Psalm 50, die uns auch zeigt, dass unser Verhalten falsch interpretiert werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Und Gott sagt es selbst. Im Psalm 50, angefangen Vers 16. Und ich lese bis Vers 23. Aber zum Frevler spricht Gott: Was redest du von meinen Geboten? Nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm. Und du hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässest du Böses reden. Deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wider deinen Bruder. Deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du, Vers 21, und ich schweige, und du meinst, ich sei so wie du. Das ist das Prinzip. Wir sitzen in der Gemeinschaft mit Sündern und wir schweigen dazu, sagen nichts, dann meinen die, ja, der ist ja auch so wie wir. Aber Gott sagt, ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesse. Das kann man auch dadurch tun, dass man in Sünde lebt und sich nicht darum schert, was Gott denkt. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe und kein Retter da ist. Mit anderen Worten, wenn ihr Gott vergisst, dann werde ich das tun. Dann werde ich hinraffen. Dann wird keiner da sein, der euch rettet. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wiederum, die Luther Bibel 2009 bringt es deutlicher. Wer Dank opfert, der preiset mich, der lobt mich, der verherrlicht mich. Und wer sein Leben richtig führt, dem werde ich das Heil Gottes zeigen. Wir müssen unser Leben richtig führen. Und dazu gehört alles das und viel, viel mehr, was ich heute Ihnen mitgeteilt habe. Denken Sie daran, dass wir nicht den falschen Weg gehen, dass wir meinen, wir müssen bedingungslose Liebe für andere haben, egal was die tun, wenn wir die Verantwortung haben, etwas insoweit vorzubringen, Zurechtweisung zu üben. Wir müssen das tun. Das mag zwar manchmal sehr unangenehm sein, unbequem, aber das ist das, was Gott von uns erwartet, die wir so wählen, wie Gott ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.